Ja, wir stehen also noch bei dem Thema, das wir gestern hatten, das Lamm Gottes, obwohl es so in der Offenbarung nie genannt wird. Dieser Ausdruck Lamm Gottes finden wir wirklich nur im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, wo das Johannes zweimal von dem Herrn Jesus sagt, siehe das Lamm Gottes. Während wir in der Offenbarung nur immer das Wort Lamm alleine haben. Und wie gesagt, ein anderes griechisches Wort als im Evangelium. Wir haben noch eine weitere Stelle, wo wir das Lamm finden, außer den beiden Stellen im Johannesevangelium. Das ist im ersten Petrusbrief, dass wir erlöst worden sind. Nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem Blute eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Dort steht auch der gleiche griechische Ausdruck wie im Johannesevangelium. Das sind die drei Stellen, wo wir das Lamm haben, in den Büchern, die nicht die Offenbarung sind. In der Offenbarung haben wir gesehen 29 Mal das Wort Lamm, einmal eigenartigerweise in Bezug auf den Antichristen, der wie ein Lamm mit zwei Hörnern ist, aber redet wie ein Drache. Aber 28, 4 mal, 7 mal in Bezug auf den Herrn Jesus. Wir hatten uns gestern vornehmlich mit Offenbarung 5 beschäftigt, wo wir die Würdigung des Lammes finden, und dass diesem Lamm die Würde zugesprochen wird, die es auch hat, das Buch der Gerichte zu nehmen und die Siegel zu öffnen, was es dann auch ab Kapitel 6 tut. Wir hatten gesehen, dass verschiedene Gruppen dem Herrn Jesus, dem Lamm, die Ehre bringen. Das sind einmal die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten, die direkt mit dem Thron verbunden sind und um ihn herumstehen. Dann haben wir gesehen, aber auch alle Engel, die den nächsten Kreis bilden, verehren das Lamm. Und am Ende haben wir gesehen, dass alle Geschöpfe das tun, ihm Ehre geben. Dann haben wir auch gesehen, dass verschiedene Gruppen von Menschen in einer Verbindung stehen zu dem Lamm. Die erste Gruppe waren die 24 Ältesten. Und wir hatten gesagt, sie stellen symbolisch die Gläubigen dar, die bei der Entrückung in den Himmel gehen. Das sind die heimgegangenen Gläubigen und die dann in dem Moment lebenden Gläubigen, die entrückt werden, sowohl des Alten wie des Neuen Testamentes. Das ist die erste Gruppe von Menschen, die genannt wird, die dem Herrn Jesus Lob bringen. Dann haben wir gesehen, dass die große Menge, Volksmenge da ist, die aus den Nationen kommt. Auch sie steht mit dem Lamm in Verbindung, das hatten wir nur ganz kurz erwähnt, nicht näher angesprochen. Eine große Menge in weißen Kleidern mit Palmzweigen, sie kommen aus der großen Drangsal, sind solche, die das Evangelium des Reiches gehört haben, angenommen haben. Auch sie stehen mit dem Lamm in Verbindung. Und dann hatten wir in Offenbarung 14 gesehen, die 144.000, oder ich sag mal, nicht die 144.000, sondern 144.000, die mit dem Herrn Jesus auf dem Berge Zion stehen, die ebenfalls aus der großen Drangsal kommen, wohl aber Juden sind. Es war diese Gruppe von Juden, denen dieses wunderbare Zeugnis ausgestellt worden war, dass sie dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Und wir haben gesagt, das möchten wir doch auch tun, obwohl es dort von solchen gesagt wird. Nun wollen wir zu einer Stelle kommen, noch bevor wir auf das himmlische Jerusalem kommen, die uns allen vertraut ist, den meisten sicher. In Offenbarung 19 haben wir die sogenannte Hochzeit des Lammes. Und ich lese die Verse. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereitet, und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das waren die Verse 6 bis 9, erster Teil. In den ersten Versen, die wir nicht gelesen haben, in den Versen 1 bis 4, haben wir auch schon einmal ein Halleluja, diesen Jubelruf, aber dort nicht wegen der Hochzeit des Lammes, sondern weil die große Hure, die abtrünnige Christenheit, endgültig vernichtet ist. Das lesen wir im Vers 2, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Dort übrigens auch in Vers 4, ich meine nicht auch, in Vers 4 lesen wir zum letzten Mal in der Offenbarung von den 24 Ältesten. Sie tauchen dort das letzte Mal auf. Dann nicht mehr. Die eingeführt wurden in Kapitel 4, als die den Thron umgaben, den Thron, auf dem Gott sitzt, wo wir gesagt haben, das sind die entrückten Gläubigen Alten und Neuen Testamentes. Sie werden hier das letzte Mal erwähnt bei dem Halleluja bezüglich des Sturzes der Hure. Dann nicht mehr. Das hat auch eine Bedeutung. Denn ab jetzt, wenn sie bisher als eine Gruppe gesehen wurden, diese alttestamentlich und diese neutestamentlichen Gläubigen, in ihrem Lob für Gott und das Lamm, werden sie ab diesem Moment unterschieden. Denn die alttestamentlichen Gläubigen sind nicht die Frau oder die Braut des Lammes. Das sind nur die neutestamentlich Gläubigen. Ich will nicht so lange bei diesem Thema stehen bleiben. Wir finden diese Gruppe dieser 24 Ältesten nun aufgesplittet in zwei. Der eine Teil, die neutestamentlich Gläubigen, sie sind die Braut des Lammes. Wenn man es ganz genau sich an die Schrift halten will, man sagt oft, dass die Kirche oder die Gemeinde die Braut Christi ist. Das ist nicht hundertprozentig korrekt. Die Braut Christi ist Israel. Christus ist der Messias, der Gesalbte dieses Volkes. Die Kirche wird so direkt in der Schrift nicht genannt. als die Braut Christi. Sie wird immer die Braut des Lammes genannt. Wie das hier auch ist. Die Braut des Lammes. Aber das, wenn jemand sagt Braut Christi, dann ist er deswegen kein Irrlehrer. Sicher nicht, er meint das Richtige. Ja. Das darf man ruhig auch sagen. Aber die Schrift direkt verwendet den Ausdruck Christus und Braut in Bezug dann auf Israel. Wenn zum Beispiel Johannes der Täufer sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam, dann meint er dort als Braut nicht die neutestamentlich Gläubigen, er meint Israel nicht. Er meint Israel, die Braut Christi. Aber lassen wir das, ich will da nicht zu weit gehen. Also die neutestamentlichen Gläubigen bilden diese Braut. Ja, und wo sind die alttestamentlich Gläubigen? Ja, die sind auch da. Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Die alttestamentlich Gläubigen, die sind ja im Himmel. Und wenn die Hochzeit dort stattfindet, sind sie da. Aber nicht als die Braut, sondern als die Geladenen. Die Gäste, die dabei sind. Viel mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer diesem noch. Die Leinwand, glänzend und rein, die feine Leinwand, ist nicht unser Schmuck und Ehrenkleid, das ist einerseits Christus, aber das ist hier gerade jetzt nicht gemeint, sondern was hier steht, das sind die praktischen Gerechtigkeiten der Heiligen. Das heißt, an diesem Hochzeitskleid weben wir jetzt, nicht? Dass unser Leben trägt dazu bei. Bedenken wir natürlich, alles, was wir als Gläubige, wo wir sündigen oder wo wir etwas tun, was nicht dem Willen Gottes entspricht, das wissen wir aus dem 1. Korintherbrief, das wird verbrennen. Am Richterstuhl Christi, das wird einfach verbrennen, da bleibt nichts übrig von. Doch wir werden gerettet. Manchmal könnte es sein wie ein Scheit aus dem Feuer, wo nichts bleibt als nur, ja, wir sind gerade gerettet, aber ich glaube, hoffe, dass da ein bisschen mehr bleibt, dass da etwas bleibt von diesen wirklichen Gerechtigkeiten, die dann dieses Hochzeitskleid bilden. An dem Hochzeitskleid wird kein Makel sein, ganz sicher nicht. Ja, das ist alles weg. Aber die Schönheiten dieses Kleides werden doch ausgemacht durch die praktischen Gerechtigkeiten der Heiligen. Insofern ist das durchaus ein wenig auch unsere Verantwortung. Ja. Ich persönlich denke, dass die Schrift spricht in der Offenbarung nicht davon, von dem Richterstuhl Christi für die Gläubigen. Wird nicht gesprochen in der Offenbarung. Weil es um die Dinge geht hier auf der Erde, nicht um die Dinge in den Himmeln so sehr, am Anfang zumindest. Aber er muss stattfinden, der Richterstuhl Christi, zwischen der Entrückung und der Hochzeit des Lammes. Dazwischen, in diesem Zeitraum von etwa 7 Jahren, wird der Richterstuhl Christi liegen. Und aus ihm heraus kommt auch dieses Hochzeitsgewand der Braut. Viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ab Offenbarung 19 bis Kapitel 20, Vers 8. Ist in der Offenbarung alles chronologisch, eine Sache nach der anderen. Die Offenbarung ist manchmal so, dass sie eine gewisse Strecke chronologisch vorgeht, dann stoppt und innehält und eine Sache aus der Chronologie nochmal hervorzieht und etwas breiter entfaltet. Das geschieht mehrmals in der Offenbarung. Das ist dann wie so ein Einschub, der dann Einzelteile aus dem, was bisher chronologisch eins nach dem anderen vorgestellt wurde, noch einmal etwas näher beleuchtet. Und wie gesagt, von Kapitel 19, Vers 1 an bis Kapitel 20, Vers 5, Entschuldigung, Kapitel 20, Vers 8, ist es durchgängig wieder. In großen Zügen, wir haben das Gericht über die, oder das Halleluja über das Gericht der Hure, dann das Halleluja über das Positive, die Hochzeit des Lammes. Übrigens ist es interessant, dass das Halleluja für das Positive stärker ist. Wenn ihr mal das Halleluja seht, in Bezug oder genauer anschaut, in Bezug auf das Gericht der großen Hure, da lesen wir, in Vers 1, nach diesem hörte ich etwa wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge. So wird das Halleluja beschrieben, wie die Stimme einer großen Volksmenge. Dieses Halleluja in Bezug auf das Gericht über die Hure. Aber dann in Kapitel 19, Vers 6, wo jetzt das Halleluja kommt in Bezug auf die Hochzeit des Lammes, da heißt es, und ich hörte etwa wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja. Ja, drei verschiedene Ausdrücke werden hier gebraucht, um deutlich zu machen, wie kräftig dieses Halleluja ist, dieses Halleluja, wo es um eine positive Sache geht, nicht um das Gericht der Hure, sondern um die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut. Das ist sehr schön. Ja, dann, entschuldigt, ich sage das mit einem gewissen Humor, dann kommt die Hochzeitsreise. Das ist das Nächste, was geschildert wird, wie der Herr Jesus, was der Herr Jesus dann mit seiner Braut tut. Er kommt auf die Erde, aber zum Gericht. Dann kommt Armageddon. Er wird begleitet, das ist interessant, das will ich kurz erwähnen. Die Kriegsknechte, die Kriegsheere folgen ihm in Vers 14, dem Herrn Jesus, und sie sind angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Dieselben Worte wie bei dem Hochzeitskleid. Dort hieß es glänzend und rein. Hier heißt es weiß und rein. Diese Leinwand rein und weiß oder glänzend, das bezieht sich immer auf die Heiligen, nie auf die Engel. Ich weiß, dass natürlich auch Engel ihn begleiten, wenn er kommt zum Gericht. Aber diese feine weiße Leinwand, dieses finden wir eigentlich immer nur im Zusammenhang mit den Gläubigen. Und insofern sage ich, wir begleiten den Herrn, wenn er kommt, um Gericht zu üben. Nachdem der Antichrist und das Haupt über das Römische Reich gerichtet ist, wird dann ganz in ganz kurzen Worten geschildert, das tausendjährige Reich. Es sind eigentlich nur die Verse 4 bis 6, das ist das ganze tausendjährige Reich. Das wird im Flug nur beschrieben. Und dann kommt das Ende an dieser Erde. Dann kommt neuer Himmel und neue Erde. Und dann die Ewigkeit. Und dann sind wir bei Kapitel 21, Vers 8. Und dann, wie gesagt, dann sind wir in der Ewigkeit, wo sich nichts mehr ändert. Und jetzt kommt wieder die Rückblende. Die Rückblende auf einen besonderen Gegenstand, nämlich auf die Braut, die Frau des Lammes, die als Stadt gesehen wird. Es ist gar nicht das erste Mal, dass von dieser Stadt hier die Rede ist. Das erste Mal war von der Stadt die Rede in Kapitel 21, Vers 2. Aber zum ersten Mal. Und zwar im ewigen Zustand. Da haben wir die Versammlung als die Behausung Gottes auf der neuen Erde. Aber auch dort nur ganz kurz beschrieben. Wo wir ihm vorbeigehen, wird das gesagt fast. Und jetzt, wie gesagt, kommt die Rückblende auf diesen Gegenstand. Die Versammlung im Bilde einer Stadt. Und das füllt dann das Kapitel füllt dann die Schrift aus bis Kapitel 22, Vers 5. Jetzt wird diese Stadt näher beschrieben. Aber eigenartigerweise, ich will das vorab sagen schon, nicht so sehr in ihrem Zustand, wie sie sein wird in Verbindung mit der neuen Erde, sondern wie sie sein wird in der Verbindung mit der Erde im tausendjährigen Reich. Dort wird sie auch schon als diese Stadt sein. Das kann man einfach daran sehen, dass dort noch in diesem Rückblick Nationen erwähnt werden. Im ewigen Zustand wird es keine Nationen mehr geben, nur noch Menschen, keine Nationen mehr. Aber im tausendjährigen Reich gibt es noch Nationen. Nun kommen wir jetzt zu diesem Abschnitt, den wir etwas näher anschauen wollen. Wo, wie ich gestern schon sagte, kommt hier noch siebenmal im Zusammenhang mit dieser Stadt das Lamm vor. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, die sogenannten Schalengerichte, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. In dem jetzt gelesenen Abschnitt haben wir zweimal das Lamm. Am Anfang die Braut, die Frau des Lammes, und jetzt hier am Ende die 12 Apostel des Lammes. Diesen Blick, diesen näheren Blick auf diese Stadt, eröffnet ihm einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen der letzten Gerichte haben. Wir wollen einmal aufschlagen, Kapitel 17, Vers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatte, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt. Vers 3, und er führte mich im Geist weg in eine Wüste. Merken wir die Ähnlichkeit zu Kapitel 20, 21, Vers 9? Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, Folge 7, letzten Plan. Genau der gleiche Anfang. Einer von diesen Engeln, er hat Johannes gezeigt, wer die große Hure ist. Und er zeigt jetzt das Gegenteil. Wer die wahre Braut des Lammes ist. Beides Mal wahrscheinlich derselbe Engel. Wird nur allgemein gesagt, einer von denen, die die sieben Schalen hatten. Und in dem Fall damals bei der großen Hure führte er den Propheten im Geiste in eine Wüste. Wo führt er ihn jetzt hin? Er führte mich im Geiste weg auf einen großen und hohen Berg. Das ist schon ein Unterschied. In dem einen Fall in die Wüste, da wo nichts ist. Und hier auf einen großen, hohen Berg. Was können wir sagen? Was wird von dieser Stadt gesagt? Also warum wird überhaupt Stadt gesagt? Die Versammlung oder die Gemeinde oder die Kirche als Stadt finden wir nur in der Offenbarung. Wir haben ja in der Schrift verschiedene Bilder für die Gemeinde, für die Kirche, für die Versammlung. Das ist einmal das Bild zum Beispiel des Leibes. Die alle Erlösten bilden einen Leib, von dem Christus das verherrlichte Haupt ist. Wir haben dann das Bild eines Hauses. Die Versammlung ist der Tempel des lebendigen Gottes. Die Behausung Gottes im Geiste. Dann haben wir die Versammlung im Bild einer Herde. So sieht das Johannes vorwiegend. Dann haben wir die Versammlung als Bild einer Frau. Das ist auch vor allem Johannes. Wir haben die Versammlung im Bild eines Leuchters, Anfang der Offenbarung. Hier haben wir die Versammlung im Bild einer Stadt. Übrigens, das Bild des Leibes hat nur Paulus. Nur Paulus spricht über dieses Bild. Aber hier in dem Bild einer Stadt, da spricht nur Johannes darüber. Und dieses Bild wird benutzt immer im Zusammenhang von Regierung. Die Versammlung wird ein Mittel der Regierung sein für Christus, ein Instrument der Regierung, sowohl im tausendjährigen Reich als auch im ewigen Zustand. Wobei die Regierung vor allem eins beinhaltet, das Segen von Gott, von dem Herrn Jesus, durch die Stadt ausgeht, zu den Menschen. Darum auch die Tore, durch sie wird dieser Segen hinausgehen. Diese Stadt ist heilig, abgesondert für Gott. Sie hat himmlischen Charakter, das sehen wir herabkommend aus dem Himmel. Und sie hat göttliche Herrlichkeit und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Dann verbreitet sie ein Licht, diese Stadt, und das wird verglichen mit einem kristallhellen Jaspisstein. Das ist sehr bedeutsam, weil wenn wir nach Offenbarung 4 gehen, dort wird Gott beschrieben, der auf dem Thron sitzt, und da sagt Johannes in Johannes 4, Vers 4, Vers 3. Und der da saß, war vom Aussehen gleich einem Jaspisstein. Dann kommt noch ein Sardis. Aber der erste Stein, Offenbarung 4, Vers 3. Der erste Edelstein, der genannt wird als eine Beschreibung von der Herrlichkeit Gottes auf seinem Thron, ist der Jaspisstein. Und genau dieser Edelstein wird jetzt benutzt, um die Herrlichkeit dieser Stadt zu beschreiben. von der gerade gesagt wurde, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes in Offenbarung 4, da wird der Jaspisstein genommen. Und der gleiche Stein wird jetzt wieder genommen als eine Beschreibung für diese Herrlichkeit. Ich wollte ja vorwiegend darüber sprechen, dass über das Lamm, wir sehen dann, dass die Mauer der Stadt hatte Grundlagen, 12 Stück, und auf ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Nur an dieser Stelle werden die 12 Apostel als die Apostel des Lammes bezeichnet. Dann wird die Stadt gemessen. Sie ist eigentlich, wird beschrieben wie ein Würfel, 12.000 Stadien, ihre Länge, ihre Breite und ihre Höhe. Das sind umgerechnet in unsere Maßeinheiten mehr als 2.000 Kilometer. Keine kleine Stadt, nicht? Ich bin vor anderthalb Jahren einmal durch Moskau gefahren. Die haben eine Autobahn quer durch die Stadt. Ne? Quer durch. Taghell beleuchtet, auch mitten in der Nacht. Und die darf man mit 100 fahren. Wir sind auch 100 gefahren. Eine Stunde. Das heißt, die Stadt hat einen Durchmesser von etwa 100 Kilometern. Das ist schon viel. Ne? Also das ist mehr als London. Das liegt aber daran, sie haben dort, ist einwohnermäßig etwa so wie London, aber die Stadt ist eben nicht so hoch gebaut wie London. Ja, dadurch flächenmäßig viel größer. 100 Kilometer quer durch. Ja. Aber das ist klein, hier sind das 2000 Kilometer. Ja. Eine Stadt unermesslicher Größe. Nun, in diesem Abschnitt haben wir jetzt nicht das Lamm erwähnt. Ich will darum auch nichts weiter so dazu sagen. Die 12 Edelsteine kann man mal vergleichen mit den 12 Edelsteinen im Brustschild des hohen Priesters. Gibt es Ähnlichkeiten, gibt es aber auch Unterschiede. Man kann da auch Gedanken sich darüber machen. Aber jetzt kommen wir zu dem Teilen, wo wieder das Lamm kommt. Und Johannes studiert die Stadt recht genau. Und dann fällt ihm etwas auf. Und das schreibt er so: Ich sah keinen Tempel in ihr. Hat er noch scheinbar nachgesucht. Das hat er eigentlich erwartet, dass in dieser Stadt ein Tempel sein würde. Johannes kannte das irdische Jerusalem, das hatte einen Tempel gehabt. Da standen die Jünger auf dem Ölberg und haben dem Herrn Jesus das gezeigt, schon mal der Tempel hier. Und dann hat Jesus gesagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Das irdische Jerusalem, tausendjährigen Reich, das wird einen Tempel haben. In den letzten Kapiteln des Buches Ezekiel, ab Kapitel 42, wird das beschrieben. Dieser Tempel im tausendjährigen Reich, im irdischen Jerusalem. Und jetzt sieht er das himmlische Jerusalem und es scheint so, als wenn, er stellt ja manchmal Dinge fest, da in Bezug auf die neue Erde sagt er plötzlich, und das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist nicht mehr. Der hat danach gesucht, nicht? Ob da ein Meer ist, das war er gewohnt, er war ja auf der Insel Patmos, da fand er kein Meer mehr. Und hier guckt er nach, hält er Ausschau nach einem Tempel und er findet keinen Tempel mehr. Das konnte er noch selbst sehen, aber was er dann sagt, das ist natürlich eingegeben durch Gott. Alles ist eingegeben durch Gott, aber das musste ihm offenbart werden. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Es gibt also kein Gebäude mehr, sondern der Tempel ist Gott selbst und das Lamm. Ist das jetzt mehr oder weniger? Das ist viel mehr als ein Tempel aus Stein. Ich will einmal eine Stelle lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, wo wir sehen, dass so ein Tempel, so schön er sein mag, etwas ist, was eine gewisse Ferne ausdrückt, nicht Nähe. Lukas 1, da lesen wir doch irgendwo, das Volk stand draußen. Wo ist das, dieser Satz?
Wartet, Vers 21.
Bitte?
10. Nee, nee. Vers 10.
Ja, genau, da. Genau. Da ist Zacharias ja, weil er Dienst hatte, ist in den Tempel hineingegangen und dann heißt es, um zu räuchern am Räucheraltar, Vers 10, und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucheropfers. Das zeigt das Tempel. Ja, wenn man nicht Priester war, dann war man draußen. Sie kamen nicht ganz hin. Und wir wissen, selbst der hohe Priester konnte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen. Sonst war da der Scheidevorhang. Und Gott wohnte, ließ seinen Namen dahinter wohnen, im Dunkeln. Aber das ist jetzt alles ganz anders. Da ist kein Tempel, der gleichsam Gott noch zudeckt. Der eine gewisse Behinderung wäre zwischen dem, der Gott anbeten möchte, und Gott selbst. Nein, da ist kein Tempel. Der Tempel ist Gott selbst und das Lamm. Das bedeutet unmittelbare Nähe Gottes. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Wir hatten vorher gesehen, dass die ganze Stadt die Herrlichkeit Gottes hat. Jetzt wird gesagt, die Stadt wird durch die Herrlichkeit Gottes erleuchtet. Und ihre Lampe, das heißt die Lampe der Herrlichkeit, die Quelle, aus der dieses Licht, diese Herrlichkeit kommt, ist das Lamm. Wir wissen, Licht, physikalisch gesprochen, ist nicht als eine elektromagnetische Welle einer ganz bestimmten Frequenz. Ja? Aber allgemein kommt Licht aus einer Quelle. Und hier dieses Licht der Herrlichkeit Gottes, die Quelle davon, wo das herkommt, ist das Lamm. Wir kommen nachher nochmal auf diesen Gedanken zurück. Und jetzt sehen wir, dass es die Stadt ist im Zusammenhang mit dem tausendjährigen Reich, weil jetzt der Ausdruck kommt, und die Nationen werden durch ihr Licht, durch dieses Licht der Stadt, dieses Licht ist die Herrlichkeit Gottes, wandeln. Das ist natürlich geistlich zu verstehen. Für die Menschen auf der Erde im tausendjährigen Reich, da wird die ganz normale Sonne scheinen. Da wird auch nachts der Mond scheinen. Aber das Wandeln hier meint, wie führen sie ihr Leben? Was gibt ihnen Licht und Klarheit, wie sie ihr Leben führen sollen? Und wo kommt dieses Licht her? Durch das himmlische Jerusalem. Eigentlich sollte die Versammlung heute schon die Stadt sein, die auf dem Berge liegt. Und wir als einzelne Christen sollen leuchten wie Lichter inmitten eines, das schreibt Philipperbrief, nicht? Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes. Jeder einzelne von uns sollte wie ein Licht leuchten, an dem sich die Menschen orientieren können. Aber dann wird die Versammlung als solche, die erfüllt ist mit der Herrlichkeit Gottes, sie wird das moralische Licht sein für die Nationen auf dieser Erde. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Das muss man auch verstehen. Die Könige der Erde können nicht in diese Stadt hineinkommen. Diese Stadt ist erst im ewigen Zustand die Hütte Gottes bei den Menschen. Da kommt sie herab, bis auf die neue Erde. Bis auf. Das, glaube ich, ist im tausendjährigen Reich nicht der Fall. Sie ist das Licht praktisch wie eine, ja, sie schwebt gleichsam über die Erde. Und wir wissen aus den alttestamentlichen Schriften, dass die Könige der Erde ihre Herrlichkeit zu dem irdischen Jerusalem bringen werden. Das wird der Ort sein, wo sie es hinbringen werden. Aber sie werden wissen, dass letzten Endes das Ganze dem himmlischen Jerusalem gebührt. Wenn sie es auch praktisch zum irdischen Jerusalem bringen, so tun sie es in ihren Herzen doch. Bringen Sie es dem himmlischen Jerusalem. Und dann kommt auch wieder so ein Satz, und Ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden. Wenn man das vergleicht mit dem irdischen Jerusalem, wie das im Propheten Jesaja am Ende beschrieben wird, das zukünftige irdische Jerusalem, da heißt es, die Tore werden Tag und Nacht nicht geschlossen. Und jetzt liest man hier, wenn man nicht weiterliest, und ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden. Och, aber nachts doch. Ja, dann wäre es ja weniger an Herrlichkeit als im Alten Testament, wo sie Tag und Nacht offen sind. Aber hier ist die Herrlichkeit größer. Und ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden, denn es ist immer Tag. Denn Nacht wird dort nicht mehr sein. Noch einmal, im Alten Testament, beim irdischen Jerusalem, gibt es sehr wohl Tag und Nacht. Und doch, weil der Herr Jesus in ihrer Mitte ist, braucht man selbst nachts die Tore nicht mehr schließen. Aber hier, wo es am Anfang denkt, oh, ist weniger, nur bei Tag nicht geschlossen. Ja, es ist immer Tag. In dieser Stadt ist immer Tag. Nacht wird dort nicht mehr sein. Ja, und dann haben wir noch hier in der letzten Abschnitt, dass in diese Stadt nur die eingehen, die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes. Dieser Ausdruck ist hier auch einmalig. Das heißt nicht das Buch des Lebens, das Buch des Lebens des Lammes. Und wir kommen jetzt zu dem letzten Abschnitt. Das ist, glaube ich, schon Offenbarung 22 jetzt, ne? Diese Verse. Ja, das ist der erste Vers. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Kann man mal wieder mit dem Propheten Hesekiel vergleichen, wo auch aus dem Heiligtum der Strom dann geht, der dann bis ins Tote Meer fließt und das Tote Meer wieder gesund macht. Ja? Da kommt dieser Strom aus dem Heiligtum, er kommt unter der Tür hervor aus dem Heiligtum. Aber im Moment, hier kommen wir näher. Hier ist nicht mehr, ja gut, irgendwo ist da ein Raum, da ist eine Tür und da unten quillt es aus der Tür raus, unter der Türschwelle her. Nein, hier sehen wir direkt, wo es herkommt. Ein Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Wie schön ist das. So nahe kommen wir ran, da ist der Thron Gottes. Der nächste Vers, nein, ich greife jetzt ein bisschen vor, hier, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. In ihr, wer ist ihr? Das ist das himmlische Jerusalem. Wo steht der Thron Gottes? Im himmlischen Jerusalem. Seht ihr, das ist nicht der Thron von Offenbarung 4. Ja, das ist nicht der Thron von Offenbarung 4. Denn dort Offenbarung 4, das ist nicht die Stadt. Das ist der Regierungssaal im Himmel. Hier haben wir das himmlische Jerusalem, dass er niederkommt aus dem Himmel. Und in dieser Stadt ist der Thron Gottes und des Lammes. Und das ist auch interessant, es heißt nicht der Thron Gottes. In Offenbarung 4 ist es der Thron Gottes, noch nicht des Lammes. Das Lamm steht zwar inmitten des Thrones, aber hier wird Gott und das Lamm, die haben einen Thron plötzlich. Der Thron Gottes und des Lammes. Und er ist inmitten der Stadt. Geschwister, noch einmal, die Stadt ist die Gemeinde, ist die Versammlung. Und da steht der Thron Gottes mittendrin. Der Thron, von dem jeder Segen ausgeht. Dieser Strom des Lebens, der aus dem Thron hervorquillt. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens. Dieser Satz ist etwas schwer zu übersetzen aus dem Griechischen. Da hat man die allermöglichsten Vorstellungen. Ich sage mal, was ich am einfachsten finde. Einmal ist da der Strom und einmal ist da die Straße. Und ich denke, dazwischen, zwischen dem Strom und der Straße, da ist dieser Baum. Und diesseits ist der Strom und jenseits ist die Straße. So kann ich mir das vorstellen. Alle anderen Vorstellungen, die man aus dem Text auch haben könnte, sind etwas eigenartig. Das kann man eigentlich dann gar nicht mehr sich vorstellen. Aber so kann man es sich immer noch vorstellen. Hier sind zwei Adern praktisch. Das eine ist der Strom, das andere ist die Straße. Und dazwischen ist der Baum des Lebens. Er bringt 12 Früchte und jeden Monat gibt er seine Frucht. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nation. Es scheint so, dass die Früchte für uns sind, für die Bewohner der Stadt. Aber dass die Blätter dienen zur Heilung der Nationen. Und dann lass mich noch etwas sagen. Wir hatten schon gesagt, dass dieser Thron mitten in der Stadt steht. Und dann wird gesagt, und seine Knechte, die Knechte dessen, der auf dem Thron sitzt, die Knechte Gottes und des Lammes. Aber das ist auch wieder bezeichnend für Johannes. Wir haben gesehen, dass der Thron Gottes und des Lammes in der Stadt ist. Und dann heißt es, und seine Knechte, auf was bezieht sich seine? Auf Gott oder auf das Lamm? Ich kann es euch nicht sagen. Und ich glaube, auch Gottes Wort will uns das nicht näher ausführen. Wir sind Knechte Gottes, wir sind aber auch Knechte des Lammes. Hier wird Gott und das Lamm auf eine Stufe gestellt. Das ist ganz deutlich. Das ist der Thron Gottes und des Lammes. Und seine Knechte, ja, wissen Knechte, des Lammes oder Gottes, spielt für Johannes keine Rolle. Diese beiden sind auf einer Stufe, Gott und das Lamm. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Geschwister, das ist der Himmel. Das ist er. Für uns. Das da. Noch mehr als das ihm dienen. Sein Angesicht sehen. Da ist wieder die Frage, wer ist mit wessen Angesicht ist gemeint? Gott oder das Lamm? je tendiere ich mehr zum Lamm hin? Ich möchte einen Vers lesen aus 2. Korinther 4. Vers 6. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten ließ, das ist der Gott in 1. Mose 1. Es werde Licht, da war ja nur Finsternis. Und es ward Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Das ist dort gemeint, der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten ließ. Das ist da gemeint, was in 1. Mose 1 beschrieben wird. Aber dann heißt es, dieser gleiche Gott, der das getan hat, der da Licht gebracht hat in die Finsternis. Dieser gleiche Gott hat in unsere Herzen geleuchtet. Wozu? Damit wir uns erkennen? Auch. Auch. Damit wir uns erkennen als Sünder? Auch. Aber das ist nicht das Endziel. Das ist auch ein Effekt. Das mussten wir sehen, dass wir verlorene Sünder sind und dass Gott heilig ist. Das mussten wir auch sehen und dann mussten wir Buße tun. Das alles hat das bewirkt, dass Licht in unsere Herzen geleuchtet hat. Aber das Endziel ist ein anderes. Das Endziel dessen, warum Gott da reingeleuchtet hat, das steht dort. Das heißt nämlich zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Das ist, was Gott wollte. Wir sollten seine Herrlichkeit erkennen. Und wo würden wir sie erkennen? Im Angesicht Christi. Darum glaube ich, wir werden sein Angesicht sehen. Ich glaube, dass das sich mehr auf das Lamm bezieht. Wir werden ihn sehen. An einer anderen Stelle heißt es, wie er ist. Und dann werden wir in seinem Angesicht die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir denken auch an die Verse in Hebräer 1, nicht? Der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Das war der Herr Jesus als Mensch. Die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und in seinem Angesicht werden wir die ganze Herrlichkeit Gottes sehen. Was wird das sein? Und sie werden sein Angesicht sehen. Wir werden ihm dienen, wir werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und kein Bedürfnis nach einer Lampe, gemeint ist natürlich hier, eine normale Lampe, das braucht keiner mehr. Wenn keine Nacht ist, braucht man es nicht. Wir wissen, das, was die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt, ist das Lamm als Lampe. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier merken wir, wenn ich auch vorhin sagte, dass diese Schilderung von Offenbarung Kapitel 19, Vers 8 bis Kapitel 22 hinein, die ersten Verse, eigentlich die Beschreibung des himmlischen Jerusalems sind in Verbindung mit den Nationen. Wurde ja gesagt, die Nationen bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Das heißt, das ist ihre Funktion im tausendjährigen Reich. So gleitet es jetzt am Ende, gleitet es in die Ewigkeit über. und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so wird eben dieses himmlische Jerusalem das etwas ist, was, wie gesagt, während des tausendjährigen Reiches schon seine Funktion hat. Es wird das Einzige sein, was auch im ewigen Zustand eine Funktion haben wird. Israel wird nicht mehr sein. Die Nationen werden nicht mehr sein. Es werden einfach Menschen auf der Erde sein, auf der neuen Erde. Aber dann kommt das himmlische Jerusalem herab und es ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Aber was mich in der letzten Zeit sehr bewegt hat, dass egal, ob wir die 24 Ältesten haben, Gläubigen Alten, Neuen Testaments zusammen, die entrückt werden, ob wir die große Volksmenge haben, die in das Evangelium des Reiches annehmen, ob wir die 144.000 haben, die dem Lamm folgen, wo es geht, sie alle diese Gruppen und vor allem die Versammlung selbst, das himmlische Jerusalem, sie stehen immer in Verbindung mit dem Lamm. Denn alle Erlösten, ob es die Erlösten sind im Alten Testament, ob es die Erlösten der Gnadenzeit sind, ob es die Erlösten im tausendjährigen Reich sind. Alle Erlösten sind wodurch was erlöst? Durch das Blut des Lammes. Darum steht jede Gruppe in Verbindung mit dem Lamm. Gibt keine Segnung, die nicht mit dem Lamm verbunden wäre. Alle diese Segnungen haben ihren Ursprung in Golgatha. Ja, möchten unsere Herzen sich freuen, dieses Lamm zu kennen. Und wir freuen uns auf den Augenblick, wo wir ihn sehen werden als gerade dieses Lamm.